Mittwoch, 7. September 2011. Keine Tage mehr. Als Kerstin Löwenhult nach ihrer Nacht mit dem jungen Diplomaten aus einem fernen Land von ihrer ungeplanten Schwangerschaft erfuhr, schrieb sie im Lauf des Jahres mehrere Briefe an Johanns Vater in Moskau. Alexandre verbrannte den ersten, hob die anderen aber auf. Warum, wusste er eigentlich auch nicht. Viel später, unter neuem Namen auf den Kondoren, überlegte er, ob er irgendwie psychologisch gesehen von der Qualität seines Spermas überzeugt werden musste. Mit seiner kondorischen Frau blieb er nämlich kinderlos. Sie glaubte, es läge an ihm. Er wollte ihr nicht erzählen, warum er vom Gegenteil überzeugt war. Seine Gattin war kurz vor ihrem 55. Geburtstag Kerstin nachgefolgt. Sie hatte lange gekränkelt. Auf den Kondoren gab es nur 4 Ärzte, einen Ohrenspezialisten, 2 Allgemeinärzte und einen tansanischen Faxgeräte-Reparateur, dem eines Tages eingefallen war, dass er es zu mehr im Leben bringen konnte, wenn er sich eine gefälschte Arztapprobation faxte. Leider behandelte letzterer Alekos Frau. Der Präsident holte Kerstins Briefe hervor und machte sich ans Vorlesen. Dadurch konnte Johann verstehen und auch glauben, was ihm da erzählt wurde, dass sein Vater Aleko in seiner Funktion als Gorbatschows Berater zu verschiedenen Anlässen in ganz Europa gereist war und daher auch an einer Konferenz mit diplomatischem Bankett in Stockholm teilgenommen hatte. Und es war gekommen, wie es eben kommen musste. Aus den Briefen seiner Mutter ging ebenfalls hervor, dass Bengt Löwenhult, den Johann für seinen richtigen Vater gehalten hatte, homosexuell war und sich bis zu seiner Pensionierung irgendwo anders in Vollzeit der Diplomatie und seinem Freund, dem Sekretär, gewidmet hatte. Johann war zufrieden. Bengt hatte also seinen Sohn Frederik mir nichts, dir nichts verlassen, aber nicht Johann, auf jeden Fall nicht auf dieselbe Art. Denn wenn man nicht der Vater von jemandem war, dann war man es nicht. Der ostdeutsche Kumpan des Präsidenten begriff das alles am wenigsten und als letzter. Aleko hatte ihm nie von seiner kleinen Jugendsünde erzählt, warum auch. Er konnte ja nicht ahnen, dass sie ihn einholen würde nach 30 Jahren. Trotzdem hatte er das Gefühl, dass eine Entschuldigung angebracht sein könnte. »Entschuldige, Günther«, sagte er, »aber jetzt, wo ich doch noch einen Sohn bekommen habe, könntest du dir vorstellen, mein Bruder zu werden? Also offiziell, ich kann sowas arrangieren.« Günther lächelte, drückte seinen neuen Bruder ans Herz und sagte, den bürokratischen Kram könnten sie beiseite lassen. Seit den wilden Nächten damals vor langer Zeit in Berlin seien Aleko und er ohnehin Brüder. Und dann wandte sich Günther an Johann. »Willkommen in unserer Familie.«
»Danke. Ebenso«, sagte Johann. »Nicht, dass es noch drauf ankäme«, sagte Petra. »Ich frage nur aus Neugier. Hab ich immer noch 7 Jahre Gefängnis vor mir?«
»Urteil ist Urteil«, sagte Aleko. »Das lässt sich nicht zurücknehmen. Aber in meiner Eigenschaft als Präsident habe ich das Recht, den obersten Gerichtshof auf die Frage der Begnadigung zu verweisen, der die Verhandlung in diesem Moment eröffnet. Und schon ist sie wieder beendet. Du bist begnadigt.« Das fand Petra prima. Somit konnte sie dem jüngsten Tag in aller Ruhe entgegensehen. Agnes saß weiter auf ihrem Stuhl und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie viel Fahrt ihr Leben aufgenommen hatte. »Ohne mich besonders hervortun zu wollen«, sagte sie zum Präsidenten, »aber gehe ich recht in der Annahme, dass Interpol mich noch nicht gefunden hat?«
»Interpol findet nichts in diesem Land, ohne mich vorher zu fragen«, sagte Aleko.
»Oder mich«, sagte der Polizeichef Günther. »Ab morgen werde ich wohl mit der Scheinfahndung anfangen müssen. Ein Spezialagent aus Rom ruft ständig an und erkundigt sich nach den Fortschritten.«
Damit war das meiste geklärt. Für alle, bis auf einen.
»Papa?«,
sagte Johann.
»Ja, mein Sohn.«
»Wo ist die Küche?«,